Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute habe ich Maximilian zu Gast und Maximilian ist einer dieser Abenteurer, die die Welt schon gesehen haben. Und jetzt ist es endlich mal Zeit, das eigene Land zu sehen. Also ist er einmal durch Deutschland mit dem Fahrrad gefahren und was er dabei gesehen und erlebt hat, das erzählt er heute in dieser Folge. Das ist heute die 185. Off-the-Path-Podcast-Folge. Das bedeutet, dass ihr alle Links, alle Shownotes und Bilder unter www.offthepath.com/Folge185 findet. Maximilian hat über diese Reise übrigens auch ein Buch geschrieben, das nennt sich What a Trip, Abenteuer Heimat mit dem E-Bike einmal quer durch Deutschland. Er ist dafür 7.500 Kilometer durch Deutschland gefahren und in dem Buch findet ihr auch weitere tolle Geschichten und viele Bilder. Jetzt aber ganz viel Spaß mit dieser Folge und mit Maximilian. Servus Maximilian.
Servus.
Guten Morgen, wie geht's dir?
Sehr gut, ich kann mich nicht beschweren, danke der Nachfrage.
Im wunderschönen Brandenburg an der Havel.
Richtig, sozusagen seit 3 Jahren, wenn man so will, bin ich Wahl-Ossi.
Wie, also ist das ein Resultat aus der Reise, über die wir heute sprechen?
Richtig, also ich bin 2016 einmal durch alle 16 Bundesländer geradelt. Und bin eigentlich gebürtiger Münchner, aber ja, gerade auch wenn man einfach selbstständig ist und in der teuersten Stadt Deutschlands lebt, hatte meine Frau und ich schon länger den Plan, irgendwo der Stadt mal den Rücken zuzukehren und habe diese Reise 2016 durch alle 16 Bundesländer auch ein bisschen dafür benutzt, mir einmal das ganze Land anzuschauen und mir vielleicht auch so ein bisschen einen neuen Wohnort suchen. Und bin jetzt in Brandenburg an der Havel gelandet, das ist so ja, gute 45, 60 Minuten von Berlin entfernt. Und sehr viel Natur, trotzdem aber noch eine Stadt, also ein ganz guter Kompromiss und natürlich ein wesentlich günstigeres Leben als in der Millionenmetropole.
Absolut. Lebst du in Brandenburg in der Havel selbst oder außerhalb?
Nee, direkt in der Stadt.
Okay, dann spare ich mir die Frage bezüglich des Internets.
Ja, Internet ist hier super, ja, also wirklich, die haben hier, glaube ich, 1-2 Jahre, bevor ich hierher gezogen bin, neue Glasfaserkabel verlegt und ich habe hier eine 500.000er Leitung. So schnell war mein Internet noch nicht mal in München.
Wow. Ich musste mir gerade erst Starlink besorgen, weil ich hier auf der Insel gar kein Internet hatte.
Wo sitzt du?
Auf Mallorca.
Ah, okay.
Und hier bin ich sehr weit abgeschnitten, aber es funktioniert und ich bin sehr schnell mit 300 Megabyte pro Sekunde unterwegs über Satellit. Das ist nicht schlecht.
Das ist nicht schlecht, ja.
Das ist zumindest gut genug, um einen Podcast remote aufzunehmen mit dir. Und das ist total super. Du bist, wann hast du diese Reise gemacht, über die wir sprechen? Abenteuer Deutschland 2017 ist der Film rausgekommen dazu. 2016 bist du 7.500 Kilometer durch Deutschland gefahren.
Richtig. Und Hintergrund war zu sagen, Mensch, irgendwo, also bevor ich diese Deutschlandtour gemacht habe, wenn ich so alle meine Auslandsreisen zusammenzähle, komme ich so irgendwie auf 4 Jahre, die ich im Ausland war, habe 35 Länder mit dem Fahrrad besucht und dabei so Pi mal Daumen 60.000 Kilometer zurückgelegt. Bis man irgendwann realisiert, dass man sich den halben Planeten und die ganze Welt anschaut, nur irgendwie sein eigenes Land lässt man immer links liegen. Und dann dachte ich mir, hey, gerade auch als Radfahrer, es gibt so gute Infrastruktur hier, du solltest auch mal deinem eigenen Land irgendwie faire halber die Chance geben und es mal besuchen und anschauen. Und das habe ich dann gemacht und war am Ende dann tatsächlich komplett positiv überrascht, wie wunderbar es doch funktioniert, Deutschland gerade auch mit dem Fahrrad zu bereisen und dass da wirklich mehr oder weniger ein Highlight das nächste jagt. Und habe mich danach gefragt, wieso ich Deutschland als Reiseziel eigentlich nie auf dem Schirm hatte.
Vielleicht, weil wir Deutschen von Haus aus damit aufwachsen, dass unser eigenes Land eigentlich immer schlecht ist und wir einfach Meckerziegen sind und immer unzufrieden sind mit dem, was wir haben.
Ja, glaube ich, das trifft schon ganz gut. Und Ja, irgendwo, wenn ich meine eigene Geschichte anschaue, war es halt ähnlich. Ne? Es war immer Deutschland uncool, Deutschland langweilig, Hauptsache möglichst schnell, ganz weit weg und vielleicht so gezwungen durch die Pandemie, wo wir nicht reisen konnten, war es vielleicht auch zum ersten Mal so, dass andere Leute auch gezwungen waren, sich mal so ein bisschen vielleicht mit ihrer Heimat zu beschäftigen und was direkt vor der Haustür machen zu müssen, ja, weil man sonst nirgendwo hin konnte.
Ja, der Unterschied wahrscheinlich zu 2016 ist, dass heute die Fahrradwege wahrscheinlich ein bisschen voller sind nach 2 Jahren Pandemie. Und die Leute merken, hey, es ist wirklich gar nicht mal so schlecht hier.
Ja, aber ich muss auch wirklich sagen, dass sich das immer gut verläuft. Also vielleicht außer, wenn man jetzt so auf dem Bodensee-Radweg oder sowas unterwegs ist. Aber selbst auf dem Elbe-Radweg 2016, der damals der beliebteste und beste Fahrradweg war, laut der ADFC-Umfrage, da hatte ich im Vorfeld echt gedacht, dass du da auf der Autobahn unterwegs bist mit zehntausenden Rädern und nicht vom Fleck kommst. Und das war überhaupt gar nicht der Fall. Also selbst auf dem Elbe-Radweg im Juni bei perfekten 27 Grad bin ich teilweise 2 Stunden durch die pure Natur gefahren, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Also, dass man wirklich so praktisch so viele Fahrräder auf dem Radweg hat, dass man nicht mehr vorwärts kommt, das war nie der Fall.
Deutschland ist ja auch eins der besten Länder eigentlich, um Fahrrad zu fahren. Ne? Ich habe mich im Laufe der Recherche und Vorbereitung auf das Gespräch mit dir, habe ich irgendwo, ich weiß nicht, ob ich es gehört oder gelesen habe, wie viele Kilometer Fahrradweg in Deutschland es gibt. Und es sind verdammt viele.
Ja, du hast so Pi mal Daumen, kann man so sagen, so 75.000. Also ich glaube, es sind 45.000 Radkilometer Radfernwege, die vom ADFC verifiziert sind. Also das heißt, für die Verifikation muss der Radweg, glaube ich, mindestens so und so lang sein, dass man da mindestens 2 Tage unterwegs ist. Aber es gibt ja auch noch viele Radwege, die von einem Dorf zum nächsten führen, die natürlich viel, viel kürzer sind. Also ich habe mal so bei der Recherche bin ich so auf ungefähr 75.000 Kilometer Radfernwege gekommen. Das heißt, ohne die ganzen Radwege in der Innenstadt.
Was ist die Definition eines Radwegs? Dass da kein Auto drauf fährt?
Also das ist ja, nehme ich jetzt mal an. Ich weiß jetzt nicht, ob dann jeder Feldweg dann noch mit reinzählt, also wie genau die Zählung ist. Wahrscheinlich gibt es auch nichts, wo es da jede Gemeinde das wahrscheinlich auch nochmal selbst bestimmt, was sie dann als Radweg klassifiziert. Aber ich würde jetzt von meiner Definition her schon sagen, dass ein Radweg etwas ist, wo kein Auto drauf darf.
Ja,
das ist ja auch. Das heißt auch umgekehrt, dass du wirklich, wenn man es im Vorfeld so ein bisschen organisiert, durchs ganze Land radeln kannst, mehr oder weniger ohne dabei einmal auf eine stark befahrene Hauptstraße zu müssen. Außer du musst jetzt vielleicht halt zu einem gewissen Haus oder Ort, wo nur eine Straße hinführt. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass man hervorragend durchs gesamte Land radeln kann und viele dieser Fernradwege dann auch ineinander übergehen.
Ich war mal als Kind, auf so einem Reiterhof-Freizeit, so für eine Woche. Und immer, wenn wir ausgeritten sind und ein Auto von vorne oder von hinten kam, dann hieß es immer Schrott von vorne oder Schrott von hinten. Haben die Fahrradfahrer eigentlich auch so einen Begriff?
Nicht, dass ich wüsste. Also zumindest ich habe keinen.
Würde aber passen, oder?
Weil
das Auto ist das Gefährlichste.
Definitiv. Und das ist natürlich auch was, wenn du vorher viel im Ausland unterwegs warst, ja, weiß ich nicht, ich bin durch Indien geradelt, Russland geradelt, Indonesien, also da sind schon so ein paar Länder, da ist es als Radfahrer, in den Ländern gibt es keinerlei Radfahrinfrastruktur, genauso Australien, da ist es dann teilweise für dich als Radfahrer wirklich lebensgefährlich, wenn du auf die Straße musst. Und da gab es auch auf meinen Reisen den einen oder anderen Moment, da hat nicht viel gefehlt und ich würde heute nicht mehr da sitzen. Und das ist natürlich was dir dann erst bewusst wird, wenn du mal durch Deutschland radelst, was für ein Luxus du eigentlich direkt vor der Haustür hast und wie toll und vor allem sicher man von A nach B kommt.
Ja, absolut. Also ich habe das oft auf Reisen erlebt und man liest auch immer wieder, dass Fahrradweltreisende umkommen tatsächlich auf den Reisen, weil sie halt meistens von LKWs von hinten mitgenommen werden.
Ja. Leider. Ich meine, es ist wahrscheinlich statistisch gesehen immer noch relativ unwahrscheinlich, aber klar, als Radfahrer bist du der langsamste Verkehrsteilnehmer. Das heißt, du bist automatisch, alle müssen dich überholen und damit bist du natürlich einem gewissen Risiko ausgesetzt.
Ja, ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen die Liste der Mikromorde gelesen. Und Mikromord ist also ganz, ganz, ganz kleine Einheit, für das Messen der Wahrscheinlichkeit, dass du mit diesem Transportmittel stirbst. Und da ist das Fahrrad an allererster Stelle. Und das Flugzeug an letzter.
Ja.
Und es ist halt eben...
Glaube ich sofort. Ich meine, man muss ja gar nicht weit gehen. Es reicht ja alleine, glaube ich, Berlin hatte im letzten Jahr, ich glaube, 12 überfahrene Fahrradfahrer. Ja, das heißt, einer im Monat. Und das ist natürlich zu viel.
Ja, ja.
Und also, das ist eine
Stadt in Deutschland.
Ne? Genau, und es ist eine Stadt in Deutschland. Und dann muss man sich halt mal anschauen, weiß ich nicht, wenn man dann in holländische Städte nach Dänemark, Norwegen oder was schaut, die haben null tote Fahrradfahrer. Und das liegt nicht daran, dass die anders Auto fahren, sondern dass die einfach eine andere Verkehrsinfrastruktur haben.
Nee, die haben einfach Bike First.
Genau, Bike First. Und bei uns ist halt durch diese ganze Abbiegevorgänge mit toten Winkeln und so, es ist halt nach wie vor, wir sind eine Autofahrernation und da hat der Autofahrer Vorfahrt. Und das ist halt... ich meine, man sieht es ja am Thema Tempolimit, ja, da fragt man sich, was noch passieren muss, dass sowas mal durchgesetzt wird. Ja, wird wahrscheinlich nie kommen. Selbst mit Ölknappheit und Ölkrise gibt es keine Chance anscheinend. Ja, also das heißt, der Autofahrer ist halt immer noch hier so ein bisschen in unserem Land der Vorfahrt hat.
Ja, so ist das. Also es ist wirklich total irre, wenn du durch Städte wie Kopenhagen oder halt in den Niederlanden ist es egal, ob es Amsterdam ist oder
Deventer. Da sind alle, ja. Da hat der Fahrradfahrer immer Vorfahrt.
Da hat der Fahrradfahrer immer Vorfahrt und alle fahren Fahrrad.
Das genau. Ist wirklich. Aber die fahren ja nicht Fahrrad, weil die so fahrradverrückt sind. Ich meine, wenn man so aufs Wetter schaut, gerade mit Holland oder so, die haben ja tendenziell schlechteres Wetter als wir, mit wahrscheinlich mehr Regentagen. Trotzdem fahren die viel mehr Fahrrad. Und es liegt einfach daran, dass es das schnellste und bequemste ist. Also der Mensch wird in dem Moment, er wird immer das benutzen, was für ihn den besten Vorteil bietet. Und wenn wir eine Infrastruktur schaffen, die so gut ist, dass die Leute sagen, hey, es ist ja viel bequemer, schneller, sicherer, günstiger, mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren, dann werden das die Leute auch machen. Ja, ja. Wenn sie auf dem Weg in die Arbeit irgendwie Angst haben müssen, umzukommen oder die Kinder nicht mit dem Fahrrad dann in die Schule schicken, sondern lieber mit dem SUV bis vor die Haustür fahren, dann ja, wird es halt schwierig mit der Verkehrswende.
Aber da sind wir halt, man muss halt dazu sagen, der Ehrlichkeit halber, Deutschland ist ein bisschen größer als die Niederlande und dann doch, obwohl es sehr eng besiedelt ist, dann doch nicht so eng besiedelt, wie es die Nachbarn sind. Und wir haben halt einfach viel zu großen Fokus auf das Auto gesetzt in den letzten Jahren. Und das ist übrigens hier in Spanien nicht anders. Also ich muss tatsächlich, ich bin noch nie so viel Auto gefahren, wie seitdem ich in Spanien lebe. Weil ich hier mitten auf dem Land lebe und wenn ich hier auf irgendetwas anderes setzen würde, dann würde ich lange warten.
Ja, nee. Ja, und das ist natürlich ein Problem. Aber ich denke mal halt gerade in den Innenstädten macht es natürlich Sinn, irgendwie irgendwann zu sagen, wir versuchen den Privatverkehr vor der Stadt stehen zu lassen, größtenteils, dass da niemand mehr mit 2 Tonnen Gewicht irgendwo in die Stadt reingurkt, ne? Und da ist natürlich auch ein Riesenpotenzial da, was ich sehe, was das Thema E-Mobilität auf dem Fahrrad betrifft. Also E-Bikes bieten dann natürlich eine hervorragende Möglichkeit, weil dann einfach auch jeder ohne großes Schwitzen in der Arbeitsstelle ankommen kann.
Absolut. Du hast jetzt das richtige Keyword quasi angesprochen oder Schlagwort, worauf ich eigentlich als nächstes zu sprechen kommen wollte, weil ich habe radtouren.de hat geschrieben, Maximilian Semsch ist ein echter E-Bike-Abenteurer und ich dachte, also du hast jetzt diese Reise mit einem E-Bike gemacht, aber das ist doch ein bisschen, du hast doch auch viele, viele, viele Kilometer, also oder beziehungsweise anders gesprochen, von den 50.000 Kilometern, die du um die Welt gefahren bist, bist du nur 7.500 Kilometer auf dem E-Bike gefahren. Also bist du doch eigentlich ein richtiger Radabenteurer, oder?
Na, ich bin auch schon 16.000 Kilometer 2012 mit dem E-Bike rund um Australien. Das war so meine erste E-Bike-Tour.
Ach, das war auch ein E-Bike.
Das war auch ein E-Bike, genau.
Ah, okay.
Genau, und davor war ich 3 Jahre auf Fahrradweltreise und bin von München nach Singapur geradelt mit dem Biobike und danach bin ich dann sozusagen ab 2012 aufs E-Bike umgestiegen und hatte damals, wie es dazu kam, war so 2011, als ich dann mir langsam Gedanken gemacht habe, eine neue Reise zu unternehmen, kam diese ganze Geschichte mit den E-Bikes auf, was ich total interessant fand und hatte da schon so ein bisschen auch den Glauben daran, habe es damals so ein bisschen mit dem Smartphone verglichen, was ja auch am Anfang belächelt worden ist und sich dann innerhalb eines Jahrzehnts komplett durchgesetzt hat. Und so ein bisschen hatte ich auch die Vermutung, dass das mit den E-Bikes ähnlich sein wird. Und fand das einfach unglaublich interessant und habe da wahnsinnig viele Möglichkeiten drin gesehen und wollte da einfach auch einer der Ersten sein, der da was drüber erzählen kann. Und wie gesagt, 2012 war das war die Branche noch an einem ganz anderen Punkt, als sie jetzt 10 Jahre später ist. Also da war das noch tatsächlich so ein bisschen so, ja, das E-Bike ist noch die Vorstufe zum Rollator und so ein bisschen Rentnerdrohne. Und heute ist es natürlich Lifestyle-Produkt, Sportartikel, also wenn man mal auf den Trails oder was guckt, wie viele Mountainbikes da mittlerweile auch elektrisch unterwegs sind, dann hat sich das auch das Image da in 10 Jahren praktisch um 180 Grad gedreht.
Geile Begriffe. Rentnerdrohne.
Ja, ne? sowas hatte man halt damals dann zu hören bekommen. Ja, ich meine, damals war ich noch unter 30 und dann aufs E-Bike zu steigen, da wurdest du schon viel belächelt, wenn nicht gar von dem einen oder anderen beschimpft. So.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wirst du wahrscheinlich heutzutage noch von dem einen oder anderen. Aber
ich glaube, also das letzte Mal, dass mich einer sozusagen, wenn ich jetzt hier durch Deutschland oder was gurke, dass mir einer einen blöden Kommentar hinterhergeworfen hat, weil ich ihn am Berg überhole oder so, ist jetzt tatsächlich auch ein paar Jahre her. Also man allein daran merkt man dann schon, vor 10 Jahren, als ich auf E-Bike gestiegen bin, dann konntest du keine 500 Meter fahren, ohne dass einer das Ganze kommentiert hat, ja. Alleine daran merkt man dann schon, dass sozusagen es kein Aufreger mehr ist und dass sich das sozusagen in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.
Ja, ja, ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass zwischen Australien, die 16.000 Kilometer, die du dort gemacht hast, und Deutschland sich natürlich einiges in der Technik, in der Reichweite an den Fahrrädern getan hat. Und ich frage mich jetzt mal, bevor wir gleich, wir sprechen ja heute hauptsächlich über Deutschland und haben es noch relativ wenig gemacht, aber wie hast du Australien damals organisiert, wenn du zwischen Milchkanne und Milchkanne beziehungsweise Tankstelle und Tankstelle hunderte Kilometer hast?
Richtig, also der Hintergrund war zum einen, also ich bin 2008 von München nach Singapur geradelt solo. Das heißt, ich habe da auch alles selber gefilmt und war da dann aber auch oftmals körperlich so dermaßen am Ende, dass mir oft die Körner gefehlt haben, irgendwie gewisse Situationen dann noch die Motivation zu finden, die irgendwie noch filmisch festzuhalten. Und das fand ich im Nachhinein sehr schade, weil ich mir dann im Schnitt saß und dachte, Mensch, irgendwie die Situation habe ich nicht auf Band, das habe ich nicht, das habe ich nicht. Und deswegen war Australien dann ein bisschen anders und da war dann zum einen meine Frau und auch ein Kameramann mit dabei. Wir hatten 2 Fahrräder mit dabei und auch ein Begleitfahrzeug. Also es war in dem Sinne keine normale Fahrradreise, sondern wir hatten das damals sozusagen aufgezogen als die erste große Testfahrt, um herauszufinden, ob so ein E-Bike denn 16.000 Kilometer übersteht und am Ende noch fährt oder nicht. Und es war zu dem Zeitpunkt damals auch so die längste E-Bike-Tour oder E-Bike-Fahrt, die unternommen worden ist.
Das war dann auch deine erste professionelle, kommerzielle Reise?
Naja, das war schon München-Singapur war die erste kommerzielle Reise. Also ich habe nach dem Abitur 3 Jahre Weltreise gemacht und mit Mitte 20 war dann tatsächlich so ein Punkt, wo man sich überlegen musste, was macht man jetzt? Da gab es 2 Optionen. Die eine Option war sozusagen zu studieren und was Vernünftiges zu machen und die zweite Option war sehr zum Leidwesen der Großmutter zu sagen, ich werde jetzt hauptberuflich, weiß ich nicht, Reisejournalist oder Abenteurer oder wie man auch immer es nennen möchte und wollte einfach meine Reisen zum Beruf machen und ja, so ohne Studium oder Ausbildung ist vielleicht nicht jeder im Umfeld gleich auf die Palme gesprungen und hat gesagt, grandiose Idee, aber ich bin ein ziemlicher Sturkopf und wenn ich mir sowas einmal eingebildet habe, das mache ich jetzt, dann mache ich das auch.
Finde ich super. Man muss mutig sein und man muss einfach mal machen und ausprobieren. Und vor allem finde ich halt in dem Alter, das kann ich jetzt halt sagen, weil ich halt eben dann doch wieder ein bisschen älter bin, da hat man einfach nichts zu verlieren.
Richtig, und sowas glaube ich bei mir auch.
Im Nachhinein wirklich ärgern, wenn man es nicht versucht hat. Genau. Wenn man die Möglichkeit hatte und es nicht versucht hat.
Genau, also ich denke schon auch, dass ich damals den Vorteil hatte, dass ich einfach halt noch ja echt ein bisschen jung und dumm war und einfach, wie du sagst, man hat nichts zu verlieren und man macht einfach und zumal, wenn man auch so lange dann gereist ist, da denkt man eh, man wäre der König der Welt und alle anderen wissen nicht, wie man richtig sein Leben führt, so ein bisschen arrogant vielleicht, aber ja, so ein bisschen so diese junge Naivität war auf
jeden Fall sehr, sehr hilfreich.
Diese Phase haben wir alle, ja. Ich denke, da müssen wir durch, bis wir dann vielleicht ein bisschen älter und hoffentlich weiser werden.
Ja, genau, absolut. Was sagt die Großmutter und was sagen die Eltern heute?
Eltern waren immer von vornherein, von Tag 1 an, waren die so, dass die immer gesagt haben, du, das ist dein Leben und das musst du entscheiden, was du machen möchtest. Das war eher so die Großelterngeneration, die da einfach noch so ein bisschen andere Vorstellungen hatte, aber natürlich dann auch wenig dagegen tun konnten, außer vielleicht mal leise zu protestieren und zu sagen, Mensch, willst du es nicht doch vielleicht BWL studieren?
Können die noch was sagen?
Die sind alle schon, alle Ach vier so. Großeltern sind schon von uns gegangen.
Ja, okay.
Aber hatten alle ein langes, erfülltes Leben.
Aber sie würden wahrscheinlich sagen, doch alles richtig gemacht, lieber Maximilian.
Ja, wahrscheinlich. Was er ganz genau weiß, was bei der Oma zumindest ist nicht. Und das ist halt auch wichtig, weiß ich nicht, keine Ahnung, du lebst ja dein Leben auch nicht, um irgendwelche anderen Leute zufriedenzustellen, selbst wenn es deine direkten Verwandten sind.
Ja, absolut. Also bei mir als Reiseblogger ist das so, dass selbst meine Eltern heutzutage es noch nicht richtig verstehen, was ich mache. Selbst wenn ich sie mal auf einer Reise mitnehme und sie sehen, wie ich halt tatsächlich die ganze Zeit arbeite. Oder also spätestens als ich ein Buch rausgebracht habe, das war dann schon etwas Haptisches, das konnte man so ein bisschen
das
mehr
greifen.
Haben Sie, als seine Filme bei Amazon Prime zu sehen waren, haben Sie es vielleicht nicht verstanden, aber als Sie die DVD in der Hand hatten, dann war das gut.
Oder genau, war das da, hat man es dann so verstanden, ja. So ähnlich, ja. Aber auch aller Anfang ist natürlich schwer, ne? Wenn du anfängst, so, also wenn ich mir auch überlege, so als ich dann meinen Film von dieser München-Singapur-Reise fertig hatte, dachte ich mir so, geil, darauf hat die Welt gewartet. Ja, jetzt gewinne ich den Oscar und sonst irgendwas. Und dann merkst du, hey, kein Mensch weiß es von deinem Projekt und von dir. Und du musst dir dann so Gedanken machen über, ja, weiß ich nicht, Werbung und Marketing und wie kann ich das jetzt ohne ein Millionenbudget irgendwo unter die Leute bringen. Und ja, somit es ist so ein bisschen so ein Prozess, so Learning by Doing und du lernst dazu, während du den Weg gehst und das finde ich mit eigentlich, und du machst natürlich auch viele Fehler, fällst auf die Schnauze mit gewissen Sachen und es ist halt wichtig, dann daraus seine Lehren zu ziehen und daraus zu lernen, aber ich denke schon, wenn man generell irgendwas macht, sich selbstständig macht, egal in welchem Bereich, dass man dann, während man das tut, doch sehr viel dazu lernt.
Absolut, die Lernkurve ist sehr, sehr steil. Wenn du heute ein Projekt startest, dann denkst du ja halt von Anfang an schon an diese Dinge. Die hast du aber alle schmerzhaft lernen müssen. Aber du hast auch mit deinem ersten Film, worauf die Welt natürlich nicht gewartet hat und dann sich trotzdem angeschaut hat, verschiedene Filmpreise gewonnen. Und das ist ja auch ein tolles Zeichen dafür, dass du doch irgendwie was richtig gemacht hast.
Ja, definitiv. Ja, ich habe dann einfach so, keine Ahnung, man muss ja auch dazu sagen, es gibt, ich glaube, ich habe irgendwann mal so ein Heft gekauft oder so einen kleinen Katalog, da sind alle Filmfestivals Europas oder der Welt drin. Also es gibt ja auch zigtausende Filmfestivals. Aber das war natürlich hilfreich, da einfach so ein bisschen auch zu Feedback zu bekommen auf diesen Festivals von anderen Filmemachern. Und Und den einen oder anderen Preis zu gewinnen, ist natürlich auch nicht so verkehrt für die spätere Bewerbung. Ja. Und aber was ich viel, viel besser finde als jetzt irgendwelche Filmpreise, ist tatsächlich dann, hatte ich erst am Wochenende auf dem Event, da kam dann auch einer zu mir her und meinte, ach, sag mal, wie heißt du? Und ich so, ja, ich bin der Semsch. Ach ja, genau, ich glaube, dich kenne ich. Ich habe deinen Film gesehen und den fand ich so inspirierend und ich bin ja auch vor 5 Jahren mal nach Peking geradelt. Und das wollte ich dir einfach mal nur sagen und dein Film war mit der Inspiration dazu. Und wenn du sowas dann hörst, dass du echt irgendwo was bei den Leuten auslöst und einer aufgrund deines Films dann sagt, hey, das mache ich jetzt auch und schnappt sich sein Fahrrad und geht 6 Monate auf Reisen und sagt danach, hey, ihr wollt einfach mal Danke sagen, weil ich fand das sehr inspirierend. Das ist somit das größte Feedback, was man eigentlich, glaube ich, bekommen kann.
Ja, das kenne ich und das verstehe ich und das unterschreibe ich. Also das ist meine allergrößte Motivation, Inspiration ist genau dieses Feedback. Genau. Also man muss natürlich davon leben können und Geld verdienen und das vermarkten können und müssen, aber nichtsdestotrotz ist das der allgemeine Motivator.
Definitiv, ja. Also zum einen ist es schon auch der Motivator irgendwo, ich sehe mich schon so auch so ein bisschen so als Fürsprecher für generell Fahrradfahren, E-Mobilität und ich versuche da einfach, weiß ich nicht, auch auf meinen Vorträgen den Leuten so ein bisschen klar zu machen, wie geil es ist, mit dem Rad unterwegs zu sein. Und wenn man da selbst nur bei dem einen oder jeden Abend bei so Live-Shows 1 oder 2 Leute erreicht und die vielleicht dann sagen, hey, jetzt machen wir nächstes Mal auch einen Fahrradurlaub statt einer Kreuzfahrt, dann hat man natürlich, wenn auch nur in einem sehr kleinen Rahmen, aber doch irgendwo jedes Rädchen zählt, so ein kleines bisschen was bewirkt.
Ja, also ich habe mir dieses Jahr zum x-ten Mal, also ich habe schon mehrmals versucht, aber dann doch mal ein Rennrad gekauft und habe es jetzt erfolgreich geschafft. Meine paar hundert Kilometer im Monat fahre ich regelmäßig und es ist einfach ein geiles
Ja, Rennrad. Wenn du auf Mallorca bist, dann kommst du ja praktisch da gar nicht drum rum, ja, da Rennrad zu fahren.
Hier, das ist hier Paradies für ja. Rennrad. Du, nochmal zu, jetzt fangen wir mal mit Deutschland an.
Wir haben jetzt haben wir so viel gequatscht, bloß über das eigentliche Thema sind wir praktisch noch gar nicht gekommen.
Aber Deutschland ist wirklich ein wunderschönes Land. Und es ist halt auch wirklich so, du hast früher deine Weltreise gemacht, bist dann nochmal mit dem Rad mehrmals um die Welt, also von Deutschland nach Singapur und dann durch Australien. Und die eigene Heimat, die lässt man links liegen, weil erstens hat man ja später noch Zeit, wenn man alt ist.
Ah, das ist der Satz, den man so oft hört. Den habe ich so oft gehört, diesen Satz. Das kann ich doch noch später machen,
aber wenn ich alt bin. Ist das nicht ein Gedanke, den du auch vorher gehabt hast?
Ja, natürlich.
Also da das ist halt anders. So,
ne? Das ist halt einfach so.
Und es ist einfach so, dass du...
Das Lustige ist, den Satz sagen halt auch 80-Jährige zu dir.
Wenn die dann, ja, klar.
Ja, die sagen zu dir dann auch, ja, Deutschland kann ich mir anschauen, wenn ich alt bin.
Ja, geil, wenn man das mit 80 dann noch sagt.
Ja, genau.
Aber wie geil ist es, das eigene Land in so jungem Alter einfach mal komplett zu durchfahren? Du bist 7.500 Kilometer gefahren.
Genau.
Und du hast es ganz besonders gemacht. Du bist nicht einfach losgefahren in München, wo du hergekommen bist. Das hast du gemacht, aber du hast das mit 200 anderen Menschen gemacht. Die sind zwar nicht alle in München mit dir gestartet, sondern du hast sie auf deiner Reise getroffen und du hast Freundschaften geschlossen und du hast Deutschland von einem nochmal anderen Blickwinkel kennengelernt, sondern du bist nicht überall dran vorbeigefahren.
Genau, also Konzept meiner Reise lautete, zeig mir deine Heimat. Und nachdem er ja doch irgendwo zumindest einen kleinen Bekanntheitsgrad hat und so ein paar Leute, die einem doch irgendwo folgen, habe ich so ein halbes Jahr vor der Reise den Aufruf gestartet und gesagt, Mensch Leute, meldet euch bei mir. Und ich starte in einem halben Jahr und begleitet mich. Ich suche Leute, die mir ihre Heimat zeigen wollen. Und vorzugsweise radelt ihr natürlich ein Stück mit. Und als ich die Idee hatte, dachte ich mir, naja gut, wenn sich da am Ende 20 Leute melden und ich mich vielleicht mit 10 Leuten treffe, dann wäre das ja ein mega Erfolg. Und dann war es tatsächlich so, dass ich dann über 400 E-Mails bekommen habe und es tatsächlich auch geschafft habe, mich mit rund 200 Leuten während der Reise zu treffen. Und diese Leute waren von einer Stunde bis zu 3 Tagen mit dabei und haben mir so etappenweise ihre Heimat vorgestellt. Und ich habe den Leuten auch immer gesagt, ja, wenn wir uns treffen, wir diskutieren im Vorfeld gar nicht, was wir groß machen, sondern einzig und allein du entscheidest, was bei dir in der Region interessant ist, was wir unbedingt anschauen sollen und was auch immer du denkst, was geil ist, das machen wir. Und so ging es halt mit den einen Begleitern irgendwie erstmal kulturell ins Museum und mit anderen direkt ins Wirtshaus zum Bier trinken. Ja, so waren halt die Interessen da auch sehr verschieden und der jüngste Begleiter war unter einem Jahr alt und der älteste 75. Also so von 1 bis 75 war an Begleitern alles mit dabei.
Und dadurch lernst du natürlich auch erstens die Menschen in den ganzen Regionen, wie unterschiedlich die Deutschen sind.
Richtig.
Das ist doch auch eigentlich auf so kurzer Strecke irre, wie sehr sich der Mensch innerhalb des Landes verändert, oder?
Ja, wobei ich auch gar nicht so gerade so diese unsere Ost-West-Klischees vielleicht so ein bisschen.
Das meine ich gar nicht.
Ja, genau, von Dorf zu Dorf. Das stimmt schon, aber auf der anderen Seite hast du den einen Menschenschlag oder vom Charakter her sowohl im Norden wie im Süden und Osten und Westen. Also es ändert sich schon, ja, auch regional. Auf der anderen Seite sind es überall immer noch Menschen und da gibt's in jeder Region welche, mit denen kommst du sehr gut klar und dann gibt's welche, da passt halt nicht so ganz.
Ja. Wer ist dir am nachhaltigsten hängen geblieben, wo du selbst heute so viele Jahre nach der Reise, vielleicht hast du sogar noch Kontakt, aber der dir wirklich in Erinnerung geblieben ist?
Ich habe mit tatsächlich noch ziemlich vielen Kontakt, ja, und man sieht sich dann auch immer wieder. Es ist wirklich jetzt schwer, da einen herauszugreifen, was tatsächlich so viele tolle Momente waren, die man da hatte. Und was mich auch sehr geehrt hat, wirklich sehr, sehr viele von meinen Mitfahrern hatten sich dann teilweise ein oder zwei Tage Urlaub vom Job genommen, um Zeit für mich zu haben und mir da so ein bisschen was zeigen zu können. Und das hat mich natürlich schon sehr, sehr geehrt, dass die Leute da auch wirklich so dahinter waren. Und was man da auch gemerkt hat, wie der Lokalpatriotismus durchkommt. Jeder hatte sich dann auch so ein bisschen gefühlt wie der Repräsentant seiner Region und seiner Gegend. Und jeder hat sich da ganz viel Mühe gegeben, sozusagen seine Heimatregion auch von der besten Seite darzustellen und zu zeigen.
Ja, absolut. Das finde ich, dieser Lokalpatriotismus, der ist schon ulkig. Also ja. Ich bin ein Mensch, der halt auf der ganzen Welt aufgewachsen und gelebt hat. Entsprechend fühle ich das noch nicht mal für ein Land, obwohl ich halb Spanier, halb Deutscher bin, viele Jahre in Deutschland und viele Jahre in Spanien gelebt habe. Patriotismus ist für mich ein Begriff, den kenne ich nicht oder den fühle ich nicht. Und dennoch finde ich ihn sehr interessant, wenn ich ihn bei anderen Menschen beobachte.
Ja, so ähnlich geht es mir schon auch, ja.
Ist natürlich auch ein bisschen schwer, Lokalpatriotismus als Münchner in Brandenburg an der Havel zu haben.
Ja, na, klar, aber mein, ähnlich wie bei dir, so irgendwo, wenn du das ganze Erwachsenenleben praktisch mehr oder weniger unterwegs bist, dann fühlst du dich auch mehr so als Weltbewohner, als jetzt irgendwo eine Region spezifisch zugeordnet. Wobei ich schon sagen würde, dass ich Münchner bin. Also wenn du dort dein ganzes Leben verbracht hast, aufgewachsen bist, dann färbt es sicherlich auch ab.
Wie hast du diese Reise denn organisiert? Also du hast ja gesagt, du hast 6 Monate vorher den Aufruf gemacht. Das heißt, du hast dir ja schon sehr früh Gedanken darüber gemacht, was möchte ich sehen, wo möchte ich langfahren, was möchte ich vielleicht irgendwie erleben. Du hast ja auch einen Filmhintergrund. Du hast ja das Ganze halt auch aufgenommen und veröffentlicht. Wie bist du an diese ganze Sache rangegangen?
Also klar war, okay, 16 Bundesländer, das heißt, ich fange in München, Bayern an und dann war erstmal die Frage, in welcher Reihenfolge geht's durch die Bundesländer, dann habe ich also erstmal das erstellt, dann hatte ich mir so eine Riesenkarte gebastelt, wo ich dann per Fähnchen die ganzen Leute, die sich gemeldet haben, abgesteckt habe, von wo die Meldungen kamen und habe dann irgendwo versucht, möglichst viel von diesen Meldungen miteinander zu verbinden. Dann gab es natürlich so ein paar Sachen wie, jetzt weiß ich nicht, Elberadweg, Ostseeküste, wo ich gesagt habe, ja, da will ich unbedingt hin. Also da waren dann so ein paar Sachen, die sich dann auch so von selber ergeben haben. Und ja, mehr oder weniger hat sich die Route dann dadurch ergeben, von wo sich die Leute gemeldet haben. Aber die Route stand auch nicht von Tag 1 bis Tag 187 durchgehen, sondern es waren mehr oder weniger immer so die nächsten 14 Tage fest vororganisiert, mit wirklich dann Tagesdispos, wo bin ich, wen treffe ich, wen interviewe ich, wo habe ich eine Führung. Und das ist dann schon auch, wenn ich so unterwegs bin, das ist halt mein Job. Also ich habe halt dann einen Arbeitstag. Ja. Es ist dann jetzt nicht so, wie wenn man im Urlaub ist und halt in den Tag hineinlebt, sondern man hat dann schon irgendwo auch seine Verpflichtungen und weiß nicht, Interviewpartnerführungen, wo man halt dann sagt, ich bin um 13 Uhr da und dann sollte man halt auch schauen, dass man um 13 Uhr da ist.
Ja, ja, du hast gerade gesagt, Job, du hast ja natürlich auch Sponsoren mit an Bord, die natürlich auch ein bisschen was von dir wollen und vielleicht auf der Reise hier und da den einen oder anderen Termin klar gemacht haben, wo du auch nochmal dabei sein musst, oder?
Ich glaube, während der Reise ging es sogar, da war es, glaube ich, nur ein Termin, wo ich irgendwo mal hin musste. Aber klar, natürlich, man hat seine Sponsoren, mit denen ich jetzt auch schon seit 10 Jahren mit meinen 3 Firmen zusammenarbeite. Also das ist schon auch eine sehr langjährige Zusammenarbeit, die wir da haben. Und ja, aber das ist jetzt auch nicht so, dass da von deren Seite irgendwie so ein Stress kommt, dass ich so mit Daumen drauf, sondern es ist auch schon alles sehr auf Augenhöhe und mehr oder weniger sagen die Leute, mach einfach dein Ding, weil wir das cool finden, was du da machst.
Ja. Musst du oder muss man sich, Mann oder Frau, also Person, muss man sich auf eine Fahrradreise physisch irgendwie vorbereitet oder fährt man einfach los und erhöht einfach irgendwie immer peu à peu das Tempo und die Strecke?
Ich habe bei all meinen Radtouren mich nie vorbereitet. Also auch wenn ich jetzt so meine München-Singapur-Reise anschaue, da bin ich mit 40 Kilo Gepäck gestartet, habe am ersten Tag 35 Kilometer geschafft und hatte am nächsten Tag Mordschmerzen überall. Und nach 35 Tagen habe ich das erste Mal die 100 Kilometer geknackt. Ja. Und gerade auch natürlich ein großer Vorteil mit dem E-Bike ist natürlich, dass du, auch wenn du jetzt als Paar unterwegs bist und der eine ist super sportlich und der andere nicht, dass du diese körperlichen Defizite natürlich sehr, sehr gut ausgleichen kannst. Und dann ist es eher so, dass dann dein Gesäß der limitierende Faktor ist am Anfang.
Ja.
Genau. Aber wenn da draußen jetzt jemand zuhört und sagt, noch nie eine Radtour gemacht und möchte ich im nächsten Urlaub mal machen, also man muss da meiner Ansicht nach jetzt nicht 3 Monate vorher ins Training einsteigen. Man sollte halt nur, wenn man untrainiert losfährt, sich dessen bewusst sein und es nicht übertreiben zu beginnen. Ja, gerade so in den ersten 2-3 Tagen. Motivation ist groß und man sagt so, geil und auf geht's. Und am dritten Tag würde ich spätestens deinen Hintern melden und sagen so, mach mal langsam.
Ja, es ist lustig. Also ich habe ja sehr viele Radreisende oder viele Abenteurer und Menschen hier im Podcast schon interviewt. Wir haben bald 200 Folgen veröffentlicht. Und Pilgerer und Radreisende sind die meistens sagen, dass sie sich nicht darauf vorbereitet haben, sondern einfach mal machen. Und wenn es nicht mehr geht, dann hören sie einfach vorher auf.
Ja, das ist eigentlich so mit das Beste.
Und wirklich so eher so, ja, natürlich, ne, Marathonläufer und Rennen, also Leute, die halt irgendwie Disziplinen machen, Triathlons, die bereiten sich natürlich darauf vor, aber Radreisende und Pilgerer, die laufen einfach drauf los und erhöhen dann langsam das Tempo.
Genau, und man ist ja bei einer Radtour oder bei einer Radreise, man ist ja nicht auf der Flucht. Ja, und wenn ich unterwegs so Leute treffe, die mir dann erzählen, so ja, sie fahren am Tag ihre 200 Kilometer ohne E-Bike, dann denke ich mir halt immer, okay, da kannst du halt dann auch auf den Hometrainer gehen, weil du fährst ja nicht Fahrrad, um irgendwelche Geschwindigkeitsrekorde oder Distanzrekorde aufzustellen, sondern eigentlich wegen der Art des Reisens, und da wirst du ja auch ein bisschen was sehen und erleben. Und also, wenn ich so eine Tour mache mit dem E-Bike, natürlich ist dann auch halt viel Fotografie und Filmen während des Tages mit dabei, aber da sind meine Etappen bei maximal 80 bis 100 Kilometer. Eher ein bisschen weniger, um auch wirklich Zeit zu haben, was von der Region zu sehen.
Das ist so lustig, dass du das sagst, weil als ich angefangen habe mit dem Radfahren hier auf der Insel, und dann, ich glaube, meine ersten Touren waren irgendwie 18 Kilometer, und ich war total stolz drauf, dass ich 18 Kilometer am Stück gefahren bin, weil das sind 18 Kilometer mehr als die ich davor gefahren bin. Ne? Und das ist halt immer so, dann kommen halt immer diese Vergleiche, ne, und dann auf Instagram Nachrichten, oh, mein 60-jähriger Nachbar, der fährt 100 am Tag und ich weiß nicht was. Ich
denke so, ja, und wow. jeder veröffentlicht seine Strava-Daten und wie schnell er unterwegs war, und ja, das geht natürlich dann auch schnell immer in eine Art Wettbewerb, ne? Wer höher, schneller, weiter wäre es, der
und, Beste. Aber du hast es gerade so schön zusammengefasst, dann könnte man also einfach auch auf einen Hometrainer machen, weil man bekommt ja auch wenig mit. Und ja, man macht es ja für sich. Und
genau.
Man sollte es so für sich machen. Und ich finde auch, dieses Vergleichen ist immer ein bisschen schwer.
Ja, ist halt auch die Welt, in der wir leben. Also das ist halt einfach auch die sozialen Medien, da kommst du praktisch gar nicht drum rum mehr, dich nicht mit irgendjemand anderem zu vergleichen.
Ja. Du und ich, wir machen das beruflich, und das ist halt einfach auch, selbst wir fallen immer, oder zumindest geht es mir halt auch damit. Ich verfalle dem auch immer mal wieder,
ja, und muss mich immer wieder
rausziehen und sagen so, ey, chill mal.
Genau. Life is not a competition.
Ja, genau. Und eine Frage, die viele bestimmt interessiert, und die Frage hast du bestimmt auch noch 100 Mal bekommen. In Deutschland ist jetzt kein campingfreundliches Land in Bezug auf Zelten, Wildzelten. Mhm. Und du hast ein Zelt dabei gehabt. Ich weiß aber, dass du nicht immer gezeltet hast, sondern halt auch bei den Leuten mal übernachtet hast, die dich eingeladen haben, mit denen du getroffen hast. Aber du hast auch im Zelt geschlafen.
Ja, und auch wild.
Und auch wild, genau. Und also es ist nicht erlaubt, aber...
Also ich gehe mal kurz in die Regelkunde. Ja. Also Regelkunde in Deutschland, außer ich glaube, 2 Bundesländer waren es, Hessen und Berlin. Aber das nagelt mich jetzt auf dies nicht mehr fest. Also in Deutschland ist es so, bivakieren ist erlaubt. Bivakieren heißt, du darfst praktisch so unter Sternenhimmel mit deinem Schlafsack übernachten, ohne Zelt. Das ist kein Wildzelten, sondern bivakieren, und ist gesetzlich erlaubt. Außer in 2 Bundesländern, da ist es so, dass es nachts nicht erlaubt ist, sozusagen in den Wald zu gehen. Also dort, da dürftest du dann nur auf dem Weg bivakieren. Und es ist dann so, wenn es jetzt schlechtes Wetter ist, dürftest du sogar noch eine Baumarktplane über dich drüber spannen, um nicht nass zu werden. Hast du dann allerdings ein Zelt mit Reißverschluss über dich aufgebaut, dann ist das Ganze Wildzelten und illegal. Und so ganz, muss ich ehrlicherweise sagen, verstehe ich nicht die Regelkunde, wo der Unterschied sein soll, ob ich jetzt da liege mit einem Schlafsack und in den Sternenhimmel gucke oder ob ich mich da jetzt mit einem Zelt hinlege. weil ja, ich liege da und sehe da nicht so den großen Unterschied und bin dann einfach einer, der macht, und wenn es hinten raus Ärger gibt, dann regel ich das dann danach oder zahle halt dann eine Strafe, aber nun musst du noch nie Strafe zahlen. Ich denke auch, Wildzelten ist nur so eine Ordnungswidrigkeit. Und ich vergleiche das dann immer so ein bisschen mit dem zu schnell fahren im Auto. Ja, was ich persönlich zum Beispiel viel, viel schlimmer finde, ist, wenn du 120 erlaubt sind und du bretterst damit 150 durch. Aber wenn ich jetzt, wenn du irgendwo hingehst und sagst so, oh, heute wurde ich geblitzt, beim Autofahren, da kommt keiner und sagt zu dir, ja, bist du saublöd, du Depp, dann fahr halt einfach normal und nicht zu schnell, sondern jeder sagt, ja, diese Schweine haben sie wieder einen Blitzer aufgestellt, um uns abzuzocken. Also das ist immer so ein bisschen mein Vergleich, Wildzelten und zu schnell fahren. Zu schnell fahren ist total akzeptiert in der Gesellschaft und praktisch schon Norm und wird von dir erwartet, mehr oder weniger, dass du es tust. Und bei Wildzelten ist dann so, boah, aber das ist illegal, das kann man doch nicht machen. Und da finde ich halt so ein bisschen, es ist sehr scheinheiliger. Da finde ich Wildzelten weniger schlimm, als irgendwo zu schnell zu fahren mit dem Auto.
Ich sehe sie alle vor mir, die Hörer des Off the Path Podcasts, wie sie da sitzen und nicken und sagen, recht hat er.
Ja, und ich habe halt eine Regel, wenn ich wildzelte, ja, und die lautet da, nimm nichts mit außer Fotos und hinterlasse nichts außer Fußspuren. Ja. Und wenn man jetzt irgendwo am Abend an der Location ankommt, zu Sonnenuntergang sein Zelt aufbaut, reingeht, kein großes Lagerfeuer veranstaltet und beim Morgengrauen aufwacht und zusammenpackt und weiterradelt, man muss halt so ein bisschen gucken, okay, wenn man in einer hohen Wiese ist, sind da irgendwie Bodenbrütler oder sowas, die man stören könnte. Wenn man sich so ein bisschen vorher ja über die Natur informiert, ob es da irgendwo Probleme gibt, dann ja, also nie Ärger bekommen. Und selbst wenn in der Früh mal jemand vorbeikam, der Bauer oder Angler oder selbst irgendwie der Förster, alle haben höchstens gefragt, hast du gut geschlafen, und das war's.
Ja. Ja, super. Aber ich fand deine Antwort gerade total klasse, und du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Es ist wirklich total irre, wie die Prinzipien für verschiedene Aktionen so anders sind.
Genau, ja. Für verschiedene Situationen, die, sagen wir mal, illegale Aktivitäten ganz unterschiedlich bewerten.
Ja, absolut. Was war die... So, mit welcher Frage fangen wir an? Was war so die schwierigste Situation auf dieser Reise?
Schwierig vielleicht, ich sag mal, vielleicht so ein bisschen für mich persönlich die forderndste Sache. Ich meine, bei durchschnittlich 200 Leuten, bei 160 Reisetagen oder so, heißt jeden Tag mindestens eine Person getroffen. So im Durchschnitt. Es gab auch mal Tage, wo ich alleine unterwegs war. Dafür gab es Tage, da habe ich 5 Leute getroffen oder so. Und 95% der Leute kannte ich vorher nicht. Das heißt, es war halt schon jeden Tag so ein bisschen, dass man sich jeden Tag auf ein neues Blind Date einlässt. Was für jemanden wie mich, der sonst so auch gerne privat gar kein Problem hat, alleine unterwegs zu sein und seine Ruhe sehr gerne schätzt, das war schon auch herausfordernd, sich jeden Tag dann auch emotional wieder auf neue Leute einzulassen. Aber war gleichzeitig natürlich auch total spannend und kurios, weil du nie wusstest, wer am nächsten Tag jetzt vor dir steht, was das für ein Mensch sein wird, was der für Interessen hat und was er mit dir vorhat.
I feel you.
Ja.
Also, du hast in einem Interview gesagt, ich glaube, das war mit dem Kollegen Kai von Gate 7.
Ja.
Hast du gesagt, dass du dich in Russland musstest du dich verstecken, weil sie so freundlich sind und so viel trinken und du keine Lust hattest, jeden Tag verkatert deine Tour zu machen. Und es auch einfach mal ganz schön ist, alleine zu sein. Und ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Also Russland war bei meiner München-Singapur-Reise, und da war das Problem, dass du als Tourist nur ein 30-Tage-Visum bekommst. Das heißt, ich hatte nur 30 Tage Zeit, um mit dem Fahrrad durchs halb Russland durchzukommen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war es wirklich so, ich musste am Tag meine 100 Kilometer schaffen. Und wenn du dann abends trinken gehst und ich Alkohol nicht so gut vertrage, dann schaffst du am nächsten Tag bei 40 Grad garantiert keine 100 Kilometer. Und das hat dann echt nach dem ersten Vollrausch in Russland dazu geführt, dass ich mich nachts versteckt habe. Aber ich meine, Russland ist natürlich gerade ein großes Thema. Und ich war zweimal in Russland, muss sagen, so die russischen Menschen, ja, waren mit eines der gastfreundlichsten Länder, die ich besucht habe. Also ich denke schon, man muss da sehr unterscheiden zwischen dem russischen politischen System unter Putin und den Menschen.
In die Richtung sollte das jetzt auch gar nicht gehen.
Ja, ja. Aber andere Geschichte. Auf jeden Fall Russland, total geiles Land und tolle Leute und
worauf ich hinaus wollte, war eigentlich diese Geschichte, dass du auch gerne mal alleine bist und dass dieser Vergleich, und ich kann das total nachvollziehen, wenn du halt, das ist für mich auch so immer so ein bisschen, also Menschenmassen habe ich kein Problem mit, weil ich die als eins sehe. Und wenn ich halt in kleineren Gruppen sind, dann sehe ich halt das Individuum und dann ist mir das oft ein bisschen zu viel. Und das kann ich sehr gut verstehen, dass wenn du halt so 5 Leute an einem Tag treffen musst, dass man dann schon so, uff.
Ja, teilweise und vor allem, wenn es halt dann lange Tage sind. Ich meine, so Produktionstag, also so ein Reisetag beginnt normalerweise bei Sonnenaufgang und geht dann halt im Sommer, ist es lang hell, also geht es dann auch bis 10, 11.
Deswegen liebe ich den Herbst und den Frühling.
Ja, da ist das frühe Schluss. Genau. Aber das ist natürlich jetzt Jammern auf hohem Niveau, aber deine Frage war ja, was vielleicht für mich persönlich am herausforderndsten war, und das war es dann sicherlich, wobei das natürlich auch genau das war, was ich wollte. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber klar war es natürlich auch schon auch eine Challenge, definitiv.
Ja, ich meine, nur weil es das Beste war oder das, was du wolltest, kann es ja auch gleichzeitig das Schwierigste oder das Unkomfortabelste sein. Und ich finde, aus solchen Situationen wächst man ja dann auch, indem man halt sich dran gewöhnt, mit solchen Situationen umzugehen.
Definitiv, definitiv.
Und entsprechend war es dann wieder was Gutes.
Das finde ich halt auch generell was schöner als am Radreisen, dieses an sich wachsen. Ja, gerade wenn man jetzt auch, weiß ich nicht, so mal alleine nach Singapur radelt, so auf blöd, da hast du schon wirklich sehr viele Momente, weiß ich nicht, wo du dich durchkämpfen musst, wo du praktisch am Boden bist, nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll. Und diese Momente zu überstehen, auch alleine irgendwo, da sich da rauszuziehen, ist schon was, wo ich, glaube ich, so als Mensch dran auf jeden Fall gewachsen bin.
Ja. Jetzt hast du ja schon öfters solche krassen Reisen gemacht. Und die werden ja auch immer professioneller. Aber was ist das für ein Gefühl, wenn es zu Ende ist?
Auch das ist so ein bisschen erfahrungswert. Also du wirst mit jeder Reise, die zu Ende ist, weißt du vorher schon, was dich so ein bisschen erwartet. Das heißt, der Schock sozusagen nach Beendigung wird immer geringer und kleiner. Aber ich weiß noch ganz genau, als ich von 3 Jahren Weltreise, in denen ich 3 Jahre nicht in Deutschland war, zurückgekommen bin, auch unvorbereitet auf diesen Schock, den man haben wird. Ich dachte halt, du kommst nach Hause und alles ist wie früher, ohne zu realisieren, dass in 3 Jahren du dich so massiv verändert hast und in der Heimat praktisch niemand ist, der diese Veränderung irgendwo mitfühlen kann oder verstehen kann. Und den größten Kulturschock meines Lebens hatte ich wirklich, als ich nach 3 Jahren Weltreise zurück nach Deutschland kam. Und da habe ich ein paar Wochen bis Monate gebraucht, bis ich auch vom Kopf wieder anwesend war.
Ja.
Aber mit jedem Mal wird es weniger, ja. Weil du einfach vorher schon weißt, okay, und wenn du dann so ein halbes Jahr weg warst, du bereitest dich dann schon ein bisschen besser auf das Gefühl vor, wie es ist, wieder zurückzukommen.
Ich glaube, also das Erste, was du gesagt hast, jeder Work-and-Traveler aus Australien versteht das, aber auch wenn er in seinen jungen Jahren natürlich was anderes damit vergleicht. Ich erinnere mich noch, als ich mit meinen 18, 19 Jahren in Australien für ein Jahr war, ich konnte gar kein Deutsch mehr. Und Germany war ganz awful.
Ja, genau.
Aber das
weil alles andere ist ja so cool und
ich kann überhaupt kein German mehr. Es ist überhaupt.
Ich weiß noch, als ich damals von 3 Jahren Weltreise zurückkam, da war auf 3 von 4 Münchner Tageszeitungen auf der Titelseite, dass ein Spülschwamm auf einem Spülschwamm mehr Bakterien sind als auf einer Kloschüssel. Und das war damals die Schlagzeile. Und ich dachte mir dann so, das ist das, was hier die Welt also bewegt, ja. Und hab die Probleme sozusagen vor Ort nicht mehr so ganz verstanden, oder dass sich Leute über das zu spät kommen des Busses aufregen, wo du gerade, weiß ich nicht, in Indien warst ein Jahr, wo du froh bist, wenn der Bus überhaupt kommt an dem Tag.
Ja, das ist klar. Und das stellt natürlich alles in Relation, genau. So eine Erfahrung. Aber wie ist das denn heute? Also ich weiß zum Beispiel von Jonas Deichmann, der hat Triathlon rund um die Welt gemacht, ne? Also der ist extrem viel Fahrrad gefahren. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, wir waren mal zusammen in München in einer Fernsehsendung gesessen.
Ja, und wenn der zurückkommt als der zurückgekommen ist von seiner Reise, dann ist natürlich sofort Fernsehinterviews und sofort in die nächste Show und zack, 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 da ist keine Zeit zum Ankommen. Und ich glaube auch, dass, das kenne ich auch so ein bisschen von meinem Job, wenn ich Projekte habe, ich bin nie fertig.
Vor dem Projekt ist
nach dem Projekt. Und entsprechend ist der Abschluss eines Projekts selten da, wenn er überhaupt irgendwie da ist. Und deswegen, dahingehend ging eigentlich die Frage. Ist das für dich auch noch so? Oder bist du fertig und dann geht es sofort mit dem nächsten weiter und du kannst gar nicht.
Nee, es ist schon so alles ein fließender Übergang, weil ein Projekt dadurch, dass das zu allen Reisen, die entstehen, es zum Beispiel Vorträge gibt, die dann auch wieder angefragt werden. Das heißt, selbst zu meiner München-Singapur-Reise, da halte ich teilweise noch den Vortrag. Also das heißt, irgendwo so ganz abgeschlossen ist es nie wirklich. Du kommst dann vielleicht irgendwo in einen Status über, wo so weit alles steht, dass du nicht mehr wirklich aktiv viel für machen musst, weil alles Film steht, Vortrag steht an der Sache ist nichts mehr zu tun gehabt. Aber dann hast du halt andere Sachen wie Podcast-Aufnahmen, Interviews, Berichte für Magazine. Also es ist ja auch mein Beruf und deswegen ist es ja auch wichtig, dass ich immer irgendwo was zu arbeiten habe, weil sonst jetzt landest du schnell auf der Straße.
Aber ein bisschen schade ist es doch schon, oder? Also so geht's mir manchmal.
Ich bin eigentlich immer dann ganz froh, auch gerade wenn du, weiß ich nicht, so dann ein halbes Jahr Vorbereitung, dann ein halbes Jahr Reise, dann bist du teilweise ein Dreivierteljahr in der Postproduktion beim Schneiden, was auch nicht immer einfach ist, weil ich schneide meine Sachen auch selber. Das heißt, ich höre mich 8 Stunden am Tag, sehe ich mich selber auf Video und höre mich reden, da hast du dann irgendwann echt auch die Schnauze voll von dir und bist froh, wenn das dann irgendwann fertig hast, das Ganze irgendwie ins Presswerk geht und du das nicht mehr sehen musst.
Ich habe nach 8 Jahren YouTube habe ich gerade überhaupt keinen Bock auf YouTube, um mich selber zu sehen und habe irgendwie seit einem Dreivierteljahr nichts mehr veröffentlicht. So ganz langsam komme ich langsam wieder mit mir klar. Aber
ja, dann kennst du das ja auch, wie es ist, wenn du diesen Idioten den ganzen Tag siehst und dir so denkst, was ein Idiot. was er den ganzen Tag für einen Quatsch rabert und so. Ne, aber
das Schlimme ist, du kennst ja die Szenen, die nicht veröffentlicht werden.
Ja, genau. Richtig.
Ja. Thema E-Bike.
Ja.
Auf so einer Tour und auch in Australien, hatte ich ja vorhin auch schon mal angesprochen. Muss man das heutzutage, also was ist der Unterschied zwischen 2016 und heute? Deine erste Tour war sogar noch früher mit dem E-Bike.
Genau, die war 2012, ja.
Genau, was ist der Unterschied zu heute? Also längere Reichweiten? Also,
ja, vergleichen wir es nochmal mit 2012. Also 2012 hatte ich ein Fahrrad, da war das höchste der Gefühle ein 300 Wattstunden Akku. Heute ist es bei den Fahrrädern gang und gäbe, dass mindestens 500 Wattstunden verbaut sind, teilweise bei den Rädern dann schon 750 Wattstunden. Also das heißt, allein da sieht man schon, dass sich das mehr als verdoppelt hat, was so die Kapazität des Akkus betrifft. Auch jetzt von der Größe her hat sich da jetzt nicht so viel verändert. Ein bisschen größer sind sie vielleicht geworden, aber nicht doppelt so groß bei doppelt so viel Wattstunden im Ding. Und die ganze Technik hat sich verändert, wenn ich mir überlege, bei meinem 2012er Rad ist sozusagen mein kleiner Fahrradcomputer, den ich hatte, der hatte nicht mehr Funktionen als so ein Standardtacho, also Geschwindigkeit anzeigen, Tageskilometer. Und heute habe ich ein Display von Bosch, da habe ich integriertes Navi mit drauf. Das Ding ist smart und vernetzt. Also da merkt man halt natürlich schon, wie also auch von der ganzen Software her sich das verändert hat und was heute einfach möglich ist. Ja, und die Entwicklung ist ja auch noch nicht zu Ende. Und das Schöne ist halt am E-Bike, dadurch, dass ich natürlich die ganze Zeit Strom mit am Rad habe und was einfach groß sein wird, wird einfach so das vernetzte Fahren sein. Ja, und das wird auf jeden Fall die nächsten Jahre noch stark kommen.
Ich bin absoluter Befürworter der E-Mobilität und der Technologie. Mein ganzes Haus hier ist smart und alles mache ich mit Sprache und so weiter und so fort. Und trotzdem stellt sich die Frage, du weißt, was kommt. Wie viel Abenteuer geht dabei verloren?
Ich persönlich finde gar nicht, weil ob ich jetzt auf dem Fahrradweg unterwegs bin, ich erlebe trotzdem genau dieselben Dinge. Vielleicht mit dem einzigen Unterschied, dass ich halt nicht diese komplette körperliche Fertigkeit am Ende des Tages habe, wo ich so dermaßen platt bin, weil ich vielleicht 120 Kilometer bei 40 Grad irgendwo durch die kasachische Wüste oder was geradelt bin. Was für mich auch einen großen Vorteil hat, weil ich einfach dann auch abends noch bei Sonnenuntergang irgendwo noch genügend Körner habe und das ist dann ein schöner Sonnenuntergang, dass ich dann noch die Motivation habe und sage, so, jetzt kommen, holen wir die Kamera raus und machen hier noch ein paar schöne Bilder. Was dann vielleicht bei dem Reisen mit dem normalen Rad mir früher immer gefehlt hatte, weil ich dann einfach so platt war, dass ich mir gesagt habe, ey, nach mir die Sintflut, ich werde jetzt hier garantiert nichts mehr filmen, ich esse jetzt und gehe schlafen. Hm. Aber für mich persönlich ist es so, dass du nach wie vor dasselbe Erlebnis hast, auf derselben Strecke unterwegs bist und genau dieselben Dinge erlebst, einfach nur mit dem großen Vorteil, mit einer körperlichen Entlastung unterwegs zu sein oder ein bisschen mehr am Tag zurücklegen zu können.
Ja, ich bin Teil des Donauradwegs gefahren, den du ja auch gemacht hast. Ja. Du bist ja von der Quelle bis zur Mündung gefahren. Und da war es eigentlich relativ leicht. Da waren ja überall Raststätten und Hotels, wo ich so ein E-Bike hätte aufladen können. Mhm. Die sind ja auch genau darauf ausgelegt, auf E-Bikes und haben extrem viele Ladestellen im Radkeller.
Ja.
Und wie war das in Australien?
Da war das natürlich etwas schwieriger und problematischer, ja. Wie gesagt, das war damals auch keine, in Anführungszeichen, normale Radreise, sondern echt ein bisschen so ein Experiment. Und wir hatten ein Begleitfahrzeug und auf dem Begleitfahrzeug praktisch das gesamte Dach war eine Solarzelle.
Okay.
Und dadurch konnten wir dann, Australien hat ja genug Sonne, dadurch konnten wir dann wirklich gut Großteil unserer Stromversorgung wieder generieren. Aber natürlich ist es jetzt so, dass, sagen wir mal, vielleicht der australische Kontinent jetzt nicht unbedingt dafür gemacht ist, ihn mit dem E-Bike oder generell, glaube ich, auch mit dem Fahrrad zu bereisen. Also ich werde auch kein zweites Mal mehr um Australien radeln. Das ist einfach zu leer und zu weit alles. Aber wenn man dort, wo Menschen leben, gibt es Steckdosen. Also jetzt auch, sagen wir mal, mit dem E-Bike durch Deutschland zu radeln, ohne Ersatzakku, würde eigentlich wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Ich bin in Deutschland dann mittags immer ins Restaurant gegangen, so zum Mittagstisch für 2 Stunden, habe Mittagspause gemacht, habe dann teilweise auch irgendwo meine Büroarbeiten gemacht. Ich musste auch immer wieder den nächsten Begleiter kontaktieren und mich ankündigen. Und in der Zeit habe ich dann einfach der Bedienung meinen Akku und Ladekabel gegeben und es gab nicht einmal eine Diskussion. Und mittlerweile ist es auch so in den touristischen Gebieten, dass die ganzen Gastronomen schon darauf vorbereitet sind und man sieht ganz viele Gaststätten mit Aufklebern, wo dann draufsteht E-Bikers Welcome und Steckdose vorhanden. Und die wissen natürlich auch, wenn da viele Radfahrer unterwegs sind und ich biete da keine Ladestation, dann gehen die halt ins nächste Restaurant zum Essen. Und
ich hätte mich nämlich jetzt gefragt, wenn ich halt in Deutschland für Pinkeln schon 50 Cent ausgeben muss, wie viel muss ich wohl ausgeben, um mein E-Bike aufzuladen?
Also ich habe nie was bezahlt. Es war halt immer so, dass ich natürlich vor Ort dann auch was konsumiert habe, also gegessen und getrunken habe. Und ein einziges Mal hatte ich eine Wirtin, die mich dann gefragt hat, ob sie das am Ende der Stromrechnung merkt. Da habe ich ihr gesagt, du, je nach Stromanbieter, bei einer halben Akkuladung sind wir da bei 3-4 Cent. Ich gebe dir 50 Cent mehr Trinkgeld und dann war die Geschichte auch vom Tisch. Ne? Und ja, also da gibt es eigentlich keine Probleme. Und das, was du jetzt da an Strom verbrauchst, das ist dann tatsächlich wirklich sehr gering.
Gut, aber 2016 waren auch andere Strompreise, als sie heute sind.
Als sie heute sind, ja. Aber selbst heute ist es, glaube ich, noch für einen Gastronomen in Ordnung, da einen E-Bike-Akku dran zu hängen, wenn der Gast irgendwie 12, 13, 14 Euro Umsatz pro Person oder was macht.
Für eine Portion Pommes zahlt.
Für eine Portion Pommes, ein Getränk, einen Kaffee danach. Ne? Als Radfahrer muss man ja ständig viel essen.
Ja. Wie schön ist Fischland das?
Ja, ich liebe es. Ja, so eine geile Ecke. Für mich mit einer der schönsten Strände des Landes, der Weststrand des Darß, also wer da noch nie da war oder noch vielleicht noch sogar noch nie davon gehört hat, weil das ist ja auch so ein Phänomen, was ich auch viel bei meinen Vorträgen sehe, mit denen ich ja bundesweit unterwegs bin, dass gerade viele Wessis vielleicht bis auf Berlin noch nie in Ostdeutschland unterwegs waren. Ja? Und ich meine, wir sind jetzt seit über 30 Jahren wieder vereint.
da ist schon eine kleine Diskrepanz, ne? Also da,
definitiv, da, definitiv. Also
wir kennen Südafrika besser als das eigene Land.
Absolut. Also ich habe in meinem Vortrag eine Stelle, wenn ich nach Sachsen-Anhalt komme im Vortrag und ich habe mir den Vortrag in Westdeutschland, dann frage ich an der Stelle dann immer, da erzähle ich halt auch über meine Vorurteile über Sachsen-Anhalt und wie ich mir vorher dachte, so, da fahre ich ganz schnell durch und nichts drüber wusste. Und dann frage ich das Publikum immer Hand hoch, ja, wer von euch war schon mal in Sachsen-Anhalt? Und so die Statistik in Westdeutschland ist so, von 100 Leuten gehen 5 Arme hoch und danach frage ich Hand hoch, wer von euch war schon mal in Italien? Und da gehen von 100 dann 95 hoch und dann sage ich den Leuten, ne, ich glaube, jetzt versteht ihr auch, was ich hinaus will. Ne? Und das ist halt wirklich dieses Phänomen, dass wir praktisch den ganzen Planeten uns anschauen und das vor der Haustür gerade irgendwo so für Wessis der unbekannte Osten einfach noch so praktisch ein schwarzer Fleck auf der Karte ist, von dem man nichts weiß und wo man auch gar nicht hin möchte.
Ist halt echt so, ne? Also ist Sachsen-Anhalt, also da fährst du halt höchstens
auf der A2 durch.
Auf der A2, genau. Du merkst halt, wenn du überhaupt weißt, dass die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt Magdeburg ist,
ja, dann, das wissen die wenigsten.
Dann weißt du schon viel als Durchschnitt. Also und ja, meistens knallst du einfach auf der A2 durch.
Genau, wenn ja, so, das war dann so von den meisten die Zeit in Sachsen-Anhalt. Und auch, also wer es draußen hört, so Elberadweg, der führt einmal durch ganz Sachsen-Anhalt durch, absoluter Wahnsinn. Magdeburg ist eine wirklich tolle Stadt. Tangermünde an der Elbe zum Beispiel, 80 Kilometer nördlich von Magdeburg, super. Du hast kurz vor hinter Magdeburg über die Elbe drüber diesen Schiffskanal, auch einmalig. Ja, da fließt unten drunter die Elbe und oben drüber der Kanal, größte Stahlkonstruktion Europas, das ist auch irre. Und da gibt es wirklich so viele Dinge und kaum einer weiß drüber. Und eben der Weststrand des Darß, also für diejenigen, die noch nicht davon gehört haben, ist so zwischen Rostock und Stralsund eine Halbinsel, Nationalpark, 25 Kilometer Strandabschnitt, ganz wild und romantisch. Da gibt es also auch kein Hotel oder Imbissbude oder Strandkorbverleih und für mich persönlich auf jeden Fall einer der schönsten Strände dieses Landes. Und in meinem Vortrag auch einer von 5 Punkten, wo ich sage, muss man mal gesehen haben, wenn man in Deutschland lebt.
Ja, absolut. Maximilian, ich würde an der Stelle jetzt auch gerne Schluss machen, weil das war ein schönes Ende. Ich finde, du hast das jetzt wirklich auf den Punkt gebracht. Wir müssen Deutschland mehr bereisen. Ich glaube, sehr viele haben das jetzt in der Vergangenheit, in den letzten 2 Jahren schon gemacht, aber ist noch nicht genug. Und der Spruch, der stimmt einfach nicht, dass wir das machen können, wenn wir alt sind.
Nee, das kann man auch jung machen und auch in Bezug auf seine persönliche CO2-Bilanz ist es natürlich auf jeden Fall von Vorteil, wenn man einen Heimatfahrradurlaub macht, weil dann ist man sehr CO2-neutral unterwegs.
Ja, genau. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du das alles geteilt hast. Ich wünsche dir auf deinen ganzen Vorträgen, die du jetzt übrigens in den nächsten Tagen und Wochen in ganz Deutschland machst, ich habe das auf deiner Webseite gesehen, viel, viel Erfolg.
Ja, danke. Ich freue mich, dass wir wieder ein bisschen Kultur haben und ich sozusagen auch mal wieder arbeiten darf nach 2 Jahren Zwangspause.
Ja, das glaube ich. Alles Gute für dich und bis bald.
Danke, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.
Ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Maximilian für seine Zeit. Nächste Woche geht es richtig cool weiter. Denn wenn alles gut geht, dann geht nächste Woche am 14. Juni unsere allererste Mittendrin-Folge online. Ihr hört richtig. Mittendrin ist das neue Format, was Line und ich auf unserer Reise im südlichen Afrika aufgenommen haben. Wir haben 3 sehr, sehr coole, meiner Meinung nach coole Folgen mitgebracht. Ganz wichtig dafür, sage ich jetzt schon mal voraus, die nächste Folge, die müsst ihr mit Kopfhörern hören. Wenn ihr sie dann irgendwie unterwegs im Auto oder sonst irgendwas hört, dann kommt das nicht so gut rüber wie über Kopfhörer, das mal vorweg. Außerdem, wenn ich es schaffe, wie gesagt, nur vorweg, wenn ich es schaffe, dann geht nächste Woche tatsächlich unser Member-Bereich online. Das bedeutet dann auch für euch, dass ihr alle Folgen ohne Werbung hören könnt, ihr viel extra Material für diese Mittendrin-Folgen bekommen werdet und noch viel, viel mehr. Also haltet die Augen auf, meldet euch vielleicht für den Newsletter an, wenn ihr die Ersten sein wollt. Ihr bekommt die Folgen dann auch immer einen Tag vorher. Es wird ziemlich cool, glaube ich. Ich bin immer der Meinung, erst machen, dann schauen, wie es funktioniert. Deswegen, ich gebe mein Bestes. Bis nächste Woche Dienstag, 4 Uhr morgens, sollte alles stehen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Es ist auf jeden Fall was Neues für uns und wir sind schon ganz nervös.
Also, bis dahin, alles Gute für euch. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald.